Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast vom Premium Medical Circle. Wie in unserem Printmagazin Premium Quarterly geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite steht uns dabei unser deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärztinnen und Ärzte. Ich bin Stefanie Neureuther, Founder und CEO von Premium Medical Circle und ich treffe Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen wie Mental Health, Frauengesundheit, Augen- und Zahnheilkunde, Orthopädie, Psychosomatik, ästhetische Medizin oder Digital Health. Rund 68.000 Männer erkranken in Deutschland jedes Jahr an Prostatakrebs. Damit ist er die häufigste Krebsart bei Männern. Warum die Fälle zunehmen und wie man sich davor schützen kann, darüber spreche ich heute mit Dr. Daniel Kaminski. Von dem Inhaber der Urologie am Wiener Platz in München möchte ich außerdem wissen, was die Ursachen für eine Prostatavergrößerung sind und welche Folgen es für uns hat, dass die Anzahl der Spermien immer weiter sinkt. Lieber Daniel, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit mir über das Thema Prostata zu sprechen.
Sehr gerne.
Was genau ist eigentlich die Prostata und welchen Nutzen hat sie?
Die Prostata hat in erster Linie eigentlich nur den Sinn und Zweck als sogenannte Vorsteherdrüse, bedeutet, er steht der Harnblase vor, ein spezielles Sekret auszusondieren, welches dann hilft, dass die Spermien bei der Frau adäquat eintreten können und eine Befruchtung hervorrufen können. Ohne die Prostata könnten Männer auf gut Deutsch keine Kinder zeugen.
Eine gutartige Vergrößerung der Prostata ist weit verbreitet. Welche Auswirkungen hat das schlimmstenfalls?
Die Prostatavergrößerung hat schlimmstenfalls bei Männern die logische Konsequenz, dass sie irgendwann gar kein Wasser mehr lassen können, dass sie also mehr oder weniger nicht mehr richtig pinkeln können.
Was ja furchtbar ist.
Sehr unangenehm. Kann tatsächlich dann auch bei manchen Patienten, wenn es überhaupt nicht mehr funktioniert, zum sogenannten akuten Harnverhalt kommen. Und das ist ein akuter Notfall. Da müssen sie in die Klinik oder in die Praxis und werden dann mit einem Katheter entleert. Also die Harnblase wird entleert, nicht sie selber. Und dann ist der Notfall sozusagen beendet.
Und können sich daraus, ähnlich wie bei Polypen im Darm, Krebszellen entwickeln?
Eine gutartige Vergrößerung der Prostata hat in erster Linie mit einer bösartigen Veränderung der Prostata nichts zu tun. Die gutartige Vergrößerung der Prostata spielt sich in der sogenannten Transitionalzone ab. Das ist der mittlere Anteil der Prostata. Und die Entartung der Zellen der Prostata, die auf ein Prostatakarzinom dann sozusagen hinzielen, finden in den äußeren Randbezirken der Prostata hauptsächlich statt. Das bedeutet, die gutartige Veränderung entwickelt sich nicht zur bösartigen Veränderung.
Was ja schon mal beruhigend ist zu wissen.
Absolut.
Wer ist denn am häufigsten davon betroffen?
Von der gutartigen oder von der bösartigen?
Ja,
oder?
Von der gutartigen.
Alle Männer ab einem gewissen Alter bekommen eine Prostatavergrößerung. Ich sage immer dazu, das hat ähnlich was damit zu tun, wie wenn Männer sagen, warum bekomme ich graue Haare? Oder warum bekomme ich einen Hormonmangel im Älterwerden oder meine Hormone werden weniger? So ist die Natur. Bedeutet, das hat auch sehr eng was miteinander zu tun, nämlich die hormonelle Lage beim Mann, als auch die Prostatavergrößerung. Beides tritt mehr oder weniger ab 35, 40 ein und ist dann progressiv, also entwickelt sich. Bedeutet, alle Männer haben eine Vergrößerung der Prostata. Bei dem einen ist es dann mehr oder weniger symptomatischer und bei dem anderen weniger symptomatisch. Aber an sich eine Prostatavergrößerung hat jeder.
Und eine bösartige Vergrößerung, was sind da die Merkmale dafür?
Ja, also die gutartige Vergrößerung der Prostata hat, wie gesagt, jeder ab einem gewissen Alter, mehr oder weniger symptomatisch. Die bösartige Veränderung, nämlich ein Prostatakarzinom, macht keine Symptome und auch nicht die Symptome, die man sozusagen bei einer vergrößerten Prostata hat. Symptome bei der vergrößerten Prostata sind häufiger Harndrang, sind nächtliches Wasserlassen vermehrt, sind imperativer Harndrang, wenn Männer dann sagen, ich muss plötzlich auf die Toilette gehen.
Also sofort.
Oder wenn sie sagen, der Harnstrahl ist schwach oder so ein Resthahngefühl, wo sie auch selber sagen, ich gehe auf die Toilette und dann muss ich nochmal auf die Toilette gehen. Die bösartige Veränderung der Prostata, die spüren Männer nicht.
Das was ist sozusagen, das Gefährliche ist.
Das ist quasi das, wo die, genau, das ist das, was gefährlich ist. Und diese Veränderung, ich versuche auch das immer zu vergleichen mit der Frau. Die Frau hat diesbezüglich vielleicht in Anführungsstrichen einen Vorteil. Mammakarzinom, Brustkrebs, ist ja der häufigste bei der Frau. Frauen können das auf gut Deutsch noch tasten. Die Prostata an sich, die können Männer schwer tasten. Und das bösartige Wachstum oder die bösartige Veränderung, es ist in dem Sinne eigentlich nicht wirklich ein Wachstum, sondern es ist eine Veränderung der Zellmuster, die dann schon wachsen, aber nicht wie bei der gutartigen Vergrößerung. Und das spüren Männer nicht, sondern wenn sie spüren, ist es zu spät, weil dann spüren sie erst die Metastasen, wenn quasi der Tumor nicht mehr in der Kapsel ist, sondern fortgeschritten ist. Und diese Metastasen, abhängig davon, welche und wo, die würde man dann spüren.
Die Vergrößerung jetzt nochmal. Wie würdest du die behandeln? Ich komme zu dir mit meinen Problemen und wie gehst du da vor? Was hat dein Patient dann zu erwarten?
Ja, also wie gesagt, die Frage ist immer, wie stark diese Symptomatik ist.
Der Harndrang ist ja jetzt was sehr Unangenehmes, sagen wir mal so, wenn du ständig das Gefühl hast. Ich meine, Frauen haben das ja oftmals nach ihren ersten Kindern.
Ja.
Was tust du dann? Also ja. Das will man ja, also was ist da die Behandlung?
Ja, also erstens mal ist die adäquate Diagnostik wichtig. Also du musst dir die Prostata genau anschauen, du musst schauen, wie groß ist die Prostata. Du musst anschauen, wie gut ist der Harnstrahl, also objektiv gesehen, wie viel Restharn bleibt nach dem Wasserlassen zurück. Also ich will damit sagen, adäquate und wirklich genaue Diagnostik ist immer wichtig. Und dann gibt es diverse Medikamente, die man einsetzen könnte, um eben diese Symptomatik drastisch zu verbessern. Wenn Medikamente nicht wirken, ich gehe jetzt nicht auf die Medikamentenklassen ein, aber wenn Medikamente nicht wirken oder wenn ein Patient sagt, ich möchte keine Medikamente einnehmen, gibt auch viele, die sagen, nee, möchte ich ungerne, dann wäre eine minimalinvasive Operation der Prostata, wo man quasi über die Harnröhre an den Mittellappen der Prostata rangeht, auf gut Deutsch, und den resiziert, also verkleinert, die adäquate Therapieoption. Aber entweder Medikamente oder OP.
Minimalinvasiv. Ist das sehr schmerzhaft?
Also
das
die
klingt
OP,
schmerzhaft.
Ja, die OP selber kriegst du ja nicht mit. Ja. Du bist in Narkose und kriegst davon gar nichts mit.
Aber danach?
Und danach ist es so, dass man ungefähr 2 bis 3 Tage einen Katheter hat. Und der Katheter ist quasi nicht so angenehm.
Unangenehm.
Ja, aber die meisten Männer kriegen es echt ganz gut hin.
Und wenn ich jetzt sage, ich will keine minimalinvasive OP und ich möchte aber keine schulmedizinischen Medikamente nehmen, gibt es auch pflanzliche Medikamente, wo du sagst, kann man mal versuchen?
Ja, also es gibt die sogenannten Phytotherapeutika, also das sind eben genau das, naturheilkundliche Medikamente, die man definitiv probieren kann. In vielen, vielen Fällen hilft es leider nichts, sondern dann muss man auf die in Anführungsstrichen herkömmlichen medizinischen Präparate zurückgreifen. Aber ein Versuch ist es allemal wert, wenn auch ein Patient es wünscht. Und da spricht aus meiner Sicht nichts dagegen.
In Deutschland erkranken pro Jahr rund 68.000 Männer an Prostatakrebs. Tendenz steigend. Warum nehmen die Fälle zu?
Gute Frage. Also in erster Linie muss man fairer halber sagen, dass ja von der Demografie sich was verändert. Die Menschen werden älter. Und dadurch, dass sie älter werden, bekommen sie dann im Alter auch sozusagen das Prostatakarzinom. Nämlich ab ca. 60, Pi mal Daumen, ist quasi die Inzidenz, also das Neueintreten dieser Erkrankung vermehrt. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dass natürlich auch die Diagnostik im Sinne des Prostatakarzinoms viel besser geworden ist. Wenn wir vor 20, 30, 40 Jahren, sagen wir mal, bei weitem nicht diese guten technischen Möglichkeiten hatten wie heute, ich rede vom hochauflösenden Ultraschall, ich rede von sehr, sehr genauer laborchemischer Diagnostik, ich rede vom MRT der Prostata, multiparametrisch, hochauflösend. Und dadurch fischst du auf gut Deutsch natürlich sehr, sehr viel raus, was du vermeintlich damals nicht hattest. Und das Letzte, was sicherlich auch mit einspielt, sind Noxen. Also tatsächlich, ja, dass die Leute sich unter Umständen nicht mehr oder noch schlechter ernähren, dass sie viel Stress haben, dass sie wenig schlafen, dass sie gesundheitlich nicht so auf sich aufpassen und so weiter und so fort. Aber es ist sicherlich ein Ineinandergreifen von mehreren Gründen.
Prostata ist nach Lungen- und Darmkrebs die dritthäufigste Krebsart, an der Männer sterben. Warum ist diese Rate so hoch?
Ja, also wichtig ist die Früherkennung. Wenn man ein Prostatakarzinom früh erkennt, bedeutet es, dass es in der Kapsel ist, also in der sogenannten Prostatakapsel, und nicht metastasiert hat. Ist es quasi kapselintern, dann ist die Option einer Therapie sehr gut, entweder Bestrahlung oder OP im Normalfall. Und die Patienten sind dann, wenn alles gut geht, geheilt. Ist aber dieses Prostatakarzinom fortgeschritten, metastasiert, dann gibt es mittlerweile sehr, sehr gute Medikamente, mit denen man die Patienten betreuen und behandeln kann und damit ihr Überleben verlängert. Aber es ist kein kurativer Ansatz mehr. Es ist nicht so, dass man die Patienten tatsächlich heilen kann, sondern man verschiebt auf gut Deutsch die Lebensdauer nach hinten. Aber irgendwann kommt der Tag X.
Jetzt hast du ja vorhin gesagt, man spürt den bösartigen Krebs nicht. Gibt es denn bei deinen Routine- und Vorsorgeuntersuchungen durchaus Zeichen dafür, dass du das sofort erkennst?
Die Prostata kann man ähnlich wie andere Organe, die zugänglich sind, tasten. Der Tastbefund ist jetzt gerade ein wenig in Verruf gekommen, sagen wir es mal so, aufgrund einer Studie. Das wurde jetzt auch gerade publiziert, wird aber auch gerade von der Deutschen Gesellschaft für Urologie ein wenig revidiert. Denn du kannst einen Prostatakrebs tasten. Wenn du es tastest, ist es manchmal schon zu spät im Sinne der Metastasierung. Aber dennoch, es gehört zur Untersuchung tatsächlich dazu. Denn manche Tumore tastest du nur, besonders die entdifferenzierten. Punkt 2 ist natürlich der PSA-Wert, das prostataspezifische Antigen, was eine ganz spezialisierte laborchemische Diagnostik ist, um einen Prostatakrebs nachzuweisen. Und das dritte ist der hochauflösende Ultraschall. Wenn du in einem von diesen drei Medien den Verdacht hast, dass da ein Patient einen Prostatakrebs hat, dann sollte man zusätzlich ein multiparametrisches MRT der Prostata durchführen lassen. Und wenn da wiederum eine Auffälligkeit wäre, die auch kongruent ist oder auch nicht kongruent ist mit den Befunden, die man schon vorher hatte, würde man eine sogenannte MRT-Fusionsbiopsie machen. Bedeutet, das MRT-Bild wird in den Ultraschall eingespielt und man kann dann zielgerecht anhand dieser beiden Medien einen Tumor biopsieren oder einen möglichen Tumor biopsieren. Und damit triffst du im Normalfall dann diesen Tumor und kannst herausfinden, was ist es für ein Prostatakrebs. Denn ein Prostatakrebs, da gibt es verschiedenste Schraffierungen. Und es gibt sehr schnell wachsende Tumore, es gibt aber auch sehr langsam wachsende Tumore. Und das ist ein ganz wichtiger Knackpunkt im Sinne der Diagnostik und Therapie, weil du dann erst entscheiden kannst, was ist für diesen Patienten das Beste. Kann man den unter Umständen nur überwachen, weil er einen sehr langsam wachsenden Tumor hat und vielleicht noch manche andere Erkrankungen hat oder auch schon ein bisschen älter ist? Oder ist es ein Tumor, der tatsächlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in den nächsten 2-3 Jahren metastasiert und dann den Patienten zu einem frühzeitigen Tod bringt? Da sind wir quasi an dem Scheideweg der Therapieoptionen.
Und Vorsorge, das ist etwas, was du auch deinen Patienten wahrscheinlich immer sehr ans Herz legst?
Absolut. Also ich versuche das immer zu beschreiben wie eine Brandschutzversicherung. Weil am Ende des Tages kann es sein, und das muss man auch fair, ich bespreche das tatsächlich auch mit jedem Patienten genau gleich bei dem ersten Mal der Vorsorge, es kann sein, dass der Patient jedes Jahr oder alle 2 Jahre zur Vorsorgeuntersuchung geht. Und nach 10 oder 15 oder sogar 20 Jahren sagt er rückblickend, hätte ich mir alles sparen können, weil ich habe ja nichts bekommen. Und eine Brandschutzversicherung ist nichts anderes. Unter Umständen zahlst du ein Jahr für Jahr und irgendwann sagst du, schade, dafür hätte ich mir einen guten Urlaub leisten können. Nur wenn es brennt, dann bist du heilfroh, dass du es hast. Und in dem Sinne Vorsorge, wenn du eine Erkrankung in dem Sinne bekommst, dann bist du heilfroh, wenn man sie früh entdeckt hat, weil das macht den Unterschied. Und dadurch, dass man sich Zahlen natürlich anschauen kann, also genau das, was du vorhin gesagt hast, 68.000 Männer im Jahr erkranken an dieser Erkrankung. Wenn man sich anschaut, was sind die häufigsten bösartigen Erkrankungen beim Mann, Lungenkrebs, Darmkrebs, Prostatakrebs, dann muss man sich halt immer überlegen, wenn etwas bei anderen sehr häufig eintritt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es bei einem selber auch häufig eintritt, einfach hoch. Denn wir sind alle die gleichen Menschen und nicht alle ganz gleich, aber es gibt tatsächlich Subpopulationen, die vermehrt Prostatakrebs bekommen und es gibt manche, die das weniger bekommen. Genau das Gleiche ist bei Darmkrebs auch, ganz spannend. Aber im Allgemeinen sollten Männer, müssen sie nichts, muss man gar nichts, aber sollten Männer tatsächlich an die Vorsorge denken, genauso wie die Frauen.
Brustkrebs.
Richtig, Brustkrebs, Eierstock, Gebärmutterhalskrebs. Ja. Nur Frauen machen das halt, sagen wir mal, stringenter.
Ja, das stimmt. Da sind Frauen Gott sei Dank mittlerweile sehr viel stringenter, aber auch immer noch nicht genug vorsorgeorientiert. Aber das werden wir nicht müde zu sagen. Du bist auch ein großer Befürworter einer Zweitmeinung, wenn ein Befund vorliegt. Warum ist das so?
Eigentlich aus 2 Gründen auch. Also das erste ist, wenn man sich seiner Sache sicher ist, dann hat man ja als Arzt auch nichts zu befürchten. Das bedeutet, wenn ein zweiter Spezialist den Befund anschaut und sagt, jawohl, ich sehe das ganz genauso wie Mr. X, dann ist es doch für den Patienten, und jetzt kommt der zweite Grund, sehr wichtig. Gerade vor einem manifesten Eingriff oder einer Therapieentscheidung, die unter Umständen auch Konsequenzen hat. Denn es gibt ja immer zwei Seiten einer Medaille und alles hat auch mögliche Nebenwirkungsprofile etc. pp. Da finde ich es total wichtig, dass wenn ein Patient auch das Gefühl hat, er würde das gerne für sich absichern im Sinne einer Zweitmeinung, dass er das macht. Also ich kann das nur unterstützen. Und dann muss man fairerweise auch sagen, es gibt immer wieder Fälle, wo eine Zweitmeinung etwas anderes sagt wie die Erstmeinung und die Zweitmeinung recht hatte. Also auch das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Und man dann diese ursprüngliche Therapieentscheidung revidiert als Patient und sagt, hey, stopp mal, jetzt hole ich mir, wir reden jetzt vielleicht auch von ländlichen Regionen oder von Patienten, die nicht die absoluten Spezialisten aufsuchen können, gibt es ja sehr viele.
Gibt es viele, ja.
Und deshalb sind diese Zweitmeinungszentren, wo man auch Befunde hinschicken kann, sehr, sehr wichtig aus meiner Sicht. Also ich kann es tatsächlich jetzt nicht nur in so Ballungszentren wie München, ich sag mal, das ist ja ein Luxusgebiet, weil wir hier sehr viele wirklich Top-Spezialisten haben. Und auch da finde ich es gut, wenn jemand das Gefühl hat, ich will gerne eine zweite Meinung. Aber gerade in Regionen, wo nicht vermeintliche Spezialisten sitzen, wo diese Menschen die Möglichkeit haben, durch eine Zweitmeinung tatsächlich dann ihre medizinische Versorgungsstruktur für die Zukunft deutlich zu verbessern.
Stichwort Prävention. Wie sieht diese aus?
Also es gibt keine wirklich nachgewiesene prostataspezifische Prävention. Bedeutet, es gibt keine Tabletten und es gibt auch nicht dieses Kürbiskern-Thema, das ja viele vor einigen Jahren noch so hatten, wo sie gesagt haben, jeden Tag Kürbiskern essen und du kriegst nie Prostatakrebs.
Also das stimmt nicht.
Das stimmt leider nicht.
Leider nicht.
Leider nicht. Aber die allgemeinen Dinge, die quasi tatsächlich auch nachweislich für viele Krebserkrankungen sind, wo man sich immer fragt, ob das jetzt Zwillinge sind, die quasi die gleichen genetischen Anlagen haben und der eine lebt so und der andere lebt so und der eine bekommt was, der andere bekommt nichts. Das sind natürlich die, wo man es dann tatsächlich ein bisschen mehr nachweisen kann, vermeintlich, als bei anderen. Aber im Allgemeinen sind natürlich Schlafphasen beachten, dass du dich gesund ernährst, bedeutet viel Gemüse, Obst, dass du versuchst, wenig Zucker zu dir zu nehmen, wenig Alkohol zu dir zu nehmen, dass du deine Trinkmenge einhältst von 1,5 Litern Pi mal Daumen am Tag, dass du, wichtig, sportlich aktiv bist, am besten dreimal die Woche, eine halbe Stunde bis eine Stunde, schnelles Gehen, nicht langsames Gehen, sondern schnelles Gehen, Fahrradfahren, Joggen, Schwimmen, auf diese Sachen achtest, was auch wahrscheinlich ein ganz wichtiger Bestandteil ist, ist dein soziales Umfeld, dass du versuchst, so harmonisch wie möglich zu leben.
Das ist ein guter Vorsatz.
Manchmal leicht gesagt, schwer getan.
Ich wollte gerade sagen, es ist leichter gesagt als getan.
Ja.
Und ab welchem Alter würdest du sagen, sollte man anfangen?
Ab ca. 40 bis 45 Jahren, abhängig von der Prädispositionierung, wäre es sinnvoll anzufangen. Das ist sozusagen das Anraten der deutschen, der europäischen, amerikanischen Gesellschaft für Urologie.
Und gibt es einen Unterschied zu den Empfehlungen der Krankenkassen und deinen Empfehlungen?
Redest du von gesetzlichen Versicherungen?
Ja, also gesetzlich oder privat? Ja, das ist ja wieder ein großer Unterschied, ja.
Ja, das ist tatsächlich schon ein Unterschied. Aber das Anraten der gesetzlich oder auch privaten Versicherungen sind tatsächlich Vorsorgeuntersuchungen ab 40 bis 45 zu beginnen im urologischen Sektor. Da ist einfach nur der große Unterschied bei gesetzlichen versicherten Patienten, dass viele Leistungen wie zum Beispiel der hochauflösende Ultraschall oder auch der PSA-Wert im Rahmen der Vorsorge nicht bezahlt wird. Hoffentlich ändert sich da was jetzt mit der neuen Regierung in nächster Zukunft. Bei privaten Versicherungen ist es anders, ja, das wird übernommen und das macht sozusagen den Unterschied.
Jetzt habe ich noch eine Frage zum Thema Prostataentzündungen. Häufig ist das in der bakteriellen Infektion ist ein Auslöser dafür. Wie sind denn da die Symptome und wie wird das behandelt?
Die Prostata liegt ja vor der Harnblase. Bedeutet, wenn Patienten eine bakterielle Infektion dieser Prostata haben, dann fungiert die Prostata fast wie eine Art Bunker. Bakterien können sich da leicht ansetzen und festsetzen und können dann massive Beschwerden machen. Bedeutet ganz starker Harndrang, Brennen beim Wasserlassen, manchmal auch Fieber und Allgemeinzustandsverschlechterungen, die dann wirklich tatsächlich einschlagen. Ja, fast wie eine Mandelentzündung oder so, wenn jemand das schon mal hatte. Und dann müssen diese Patienten testgerecht behandelt werden. Bedeutet, man muss einen bakteriellen Nachweis haben. Der muss ausgetestet werden. Dann kommt ein Antibiogramm zustande, dass man herausfindet, welches Medikament ist für den Keim quasi, ich sage immer Schlüssellochprinzip. Du musst quasi wirklich dann diesen Keim mit diesem speziellen Medikament abdecken. Das muss Pi mal Daumen, abhängig davon, was für ein Medikament es dann am Ende des Tages ist, aber 7 bis 10 Tage genutzt werden, manchmal sogar länger. Und Patienten sollten dann auch auf sich aufpassen, also keine schwere körperliche Belastung und wirklich, ja, es ist wirklich eine Erkrankung. Patienten geht es sehr, sehr schlecht dran. Aber wenn es bakteriell ist, muss es antibiotisch behandelt werden.
Jetzt ist schon so meine letzte Frage an dich, die ich sehr spannend finde. Es geht gerade immer wieder durch die Presse, dass die Anzahl der Spermien in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich gesunken ist. Woran liegt das? Beziehungsweise was kann man dagegen tun?
Ja, das stimmt. Also das ist tatsächlich so. Die World Health Organization, die auch sozusagen die Richtlinie der Spermiogramme herausgibt, nämlich wie viel von der Morphologie, wie viel normal strukturierte Spermien sollten vorhanden sein, wie schnell sollten die Spermien sein und auch der Aufbau der Spermien. Das hat sich in den letzten 20, 30 Jahren von der World Health Organization nach unten normalisiert, um es mal so auszudrücken. Also die sagen, jetzt ist das normal, was aber vor 20 Jahren überhaupt nicht normal war. Und da wird sehr viel diskutiert. Man kann es nicht hundertprozentig sagen, aber Lifestyle, also wirklich, wie gut lebst du? Wie lebst du und was isst du? Wie viel Stress hast du? Wie schläfst du? Es wird auch diskutiert, dass vielleicht doch eine radiogene, also eine Strahlung bezüglich Handys etc., wenn du sie immer in den Taschen hast, mit beeinflussen könnte.
Was fast alle Männer haben.
Und wir wissen es tatsächlich nicht hundertprozentig. Aber es gibt auch da viele Ansätze, warum es so ist. Und ich persönlich kann mir sehr gut vorstellen, dass tatsächlich Ernährung und auch so Mikronoxe, wenn wir jetzt von Plastikflaschen und Mikroplastikthemen sprechen, dass das auch einen manifesten Einfluss drauf hat. Ja, was kann man dagegen tun? Also dagegen kann man nicht so viel tun, außer dass vielleicht sich Männer in ihrer Planung des Lebens sich überlegen, ob sie nicht doch ein bisschen früher Kinder bekommen wollten und nicht erst mit 55 plus. Oder dass sie sich tatsächlich überlegen, wenn sie es leisten können, dass sie sagen, wenn ich jünger bin, ob ich nicht Sperma einfrieren lasse.
Machen die Frauen ja jetzt auch sehr
gern.
Genau,
richtig. Das ist tatsächlich en vogue und wird auch für einigen Unternehmen für ihre Mitarbeiter bezahlt, Mitarbeiterinnen. Weil sie sagen, Mensch, jetzt kannst du viel leisten in unserem Unternehmen und kannst ja später Kinder bekommen. Wir zahlen das, ja. Also das sind Themen, die Männer unter Umständen machen könnten, weil das Natürliche, neben dem, dass man natürlich auch auf sein Leben aufpasst, sein Lifestyle aufpasst, aber viel mehr kann man, glaube ich, nicht machen.
Aber das hat natürlich auch Auswirkungen auf uns alle.
Das stimmt. Das ist absolut richtig. Es hat einen ganz großen Einfluss auf uns alle. Das sehen wir ja auch. Also das Thema Kinderwunschzentren,
Ist überfüllt. Das ist schon erschreckend, finde ich. Und ich muss auch sagen, wenn man das so beobachtet von außen, was für ein Leidensprozess diese Paare durchleben. Also das ist schon sehr arg.
Es ist richtig. Also und das Thema ist ja, dass auch viele Leute, viele Menschen, Männer und Frauen das nicht wissen, sondern eigentlich da relativ blauäugig starten. Nämlich nach dem Motto, jetzt sind wir Mitte 30, Anfang 40, jetzt wollen wir Kinder, das wird schon klappen. Warum sollte es denn nicht klappen? Also hab doch gar nichts dagegen. Das wird doch klappen dann. Wir setzen also die Pille ab, Spirale ab, Kondom, was auch immer. Aber es klappt nicht. Und dann kommt man ja erst auf den Trichter, wenn es abgeklärt wird, dass man sagt, oh, mein Spermiogramm ist nicht gut. Oder die Frau sagt, oh, ich habe eine gewisse Beeinträchtigung. Oder es klappt einfach so nicht. Und dann kommen die Kinderwunschzentren ins Spiel. Und wie gesagt, das ist tatsächlich, ja, ein Riesenleidensweg. Also ich habe sehr, sehr viele Patienten, die dann auch mit ihren Partnerinnen häufig kommen, die viele Geschichten erzählen, die traurig stimmen. Und die Kinderwunschzentren sind überfüllt. Es kommen immer wieder neue Kinderwunschzentren, die aufmachen. Die gesetzlichen Krankenversicherungen haben tatsächlich jetzt auch übernommen.
Das ist ganz neu, nicht?
Dass sie das übernehmen, dass sie ein Teil, oder mehr als vorher. Weil natürlich, ja, es betrifft uns alle. Und wenn wir unsere Gesellschaft anschauen und uns überlegen, ist mit der Demografie in Deutschland und Europa, ich sage jetzt mal, der Rest jetzt mal außen vor gelassen, aber ist da noch alles in Ordnung? Dann kann man ganz klar sagen, nein. Und der Grund ist, oder ein Teil der Gründe ist da begraben. Nicht nur, aber ein großer Teil, ja.
Jetzt habe ich noch eine ganz persönliche Frage an dich. Warum liebst du deinen Beruf so sehr?
Also das meiste an meinem Beruf liebe ich tatsächlich. Erstens mal, dass ich mit allen Menschen zu tun habe, also Kindern, Männern, Frauen, jeglicher Couleur, jeglichen Alters und dass ich mit sehr vielen tollen Menschen zu tun habe Und was mich ganz, ganz glücklich stimmt, ist tatsächlich, dass ich vielen helfen kann. Und wir haben ein Fachgebiet, wo wir sehr, sehr viele onkologische Erkrankungen haben, also sehr, sehr viele Männer, aber auch Frauen haben, die ganz bösartige Erkrankungen haben. Aber, und da sind wir wieder beim Thema, dass wenn du die früh entdeckst, diese Erkrankungen, dann sind diese Menschen geheilt. Und ich habe keinen Tag, wo ich mittlerweile nicht einen Patienten oder eine Patientin vor mir sitzen habe, bei der ich was entdeckt habe vor x Jahren, 10, 15 Jahren. Und ein Blick reicht aus. Wir wissen beide, dass das einfach einen manifesten Unterschied fürs Leben gemacht hat. Und ich sage das auch ganz frei raus. Erfolg ist immer relativ. Weil egal, was du machst, hast du irgendwann mal Erfolg oder nicht. Aber das Menschliche hinter dem Erfolg ist ja das, was dich irgendwann noch glücklicher stimmt als Erfolg. Und dann kannst du natürlich noch mehr Erfolg oder noch mehr das oder noch mehr das. Aber wenn du im Täglichen diese Glücksmomente hast und wirklich sagst, dem hast du, das macht mich, freut mich, macht mich glücklich.
Ja, und du rettest auch Leben. Also ich muss sagen, ich kann nur bestätigen, jemanden so empathischen wie dich als Arzt zu haben, ist ein großes Glück. Und vielen Dank, dass du heute hier warst, und auf ganz bald. Wir haben noch viele Themen vor uns.
Vielen Dank.
Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen.